Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen. Die Bahn hat einen Milliardenverlust eingefahren im ersten Halbjahr. Dennoch sollen die Beschäftigten nunmehr Geld bekommen. Über das Tarifpaket, auf das sich die Bahn mit der Gewerkschaft EVG geeinigt hat, gleich mehr. Außerdem im Programm der Fall Grenke und die Folgen: Müssen Spekulanten nun den Job von Finanzaufsehern übernehmen? Das fragen wir gleich Aktionärsschützer Klaus Nieding. Zunächst schauen wir aber nach Spanien, auf die größte Bankenfusion seit Jahrzehnten, die jetzt in trockenen Tüchern ist. Gestern am späten Abend haben die Verwaltungsräte von Bankia und CaixaBank grünes Licht gegeben. Jetzt fehlt noch die Zustimmung der Aktionäre und der Kartellbehörden. Und dann entsteht die größte Bank Spaniens, die so, wie es heute in einer Mitteilung hieß, mit größerer Finanzkraft und Rentabilität die nächsten 10 Jahre meistern will. Was das genau heißen könnte, auch für die Belegschaft, berichtet Oliver Neuroth aus Madrid.
Das dritt- und das viertgrößte Geldhaus Spaniens gehen zusammen und verschmelzen zum neuen Marktführer im Land mit einer Bilanzsumme von 664 Milliarden Euro. Der Name Bankia verschwindet, die neue Großbank wird den Namen CaixaBank tragen und ihren Sitz in Valencia haben. Sie beschäftigt nun etwa 51.000 Mitarbeiter und hat 7.000 Filialen, wobei Gewerkschaften davon ausgehen, dass jede vierte Geschäftsstelle geschlossen wird, dadurch könnte die Bank etwa 1 Milliarde Euro einsparen. Bankia und CaixaBank hatten das Ziel des Zusammengehens so formuliert: Man wolle gemeinsam den Herausforderungen der Corona-Krise trotzen, rentabler und wettbewerbsfähiger sein. Beobachter sagen, die Fusion sei unabdingbar gewesen, vor dem Hintergrund der unsicheren Wirtschaftslage und den niedrigen Zinsen. Dadurch können nur noch Großbanken nennenswerte Gewinne erwirtschaften. Die bisherige CaixaBank ist ein börsennotiertes Geldhaus. Sie ging 2011 aus der als Sparkasse geführten La Caixa hervor. Bankia entstand 2010 aus der Fusion der Caja Madrid mit mehreren kleinen Sparkassen. Im Zuge der Immobilienkrise zeigte sich, dass Bankia auf unzähligen faulen Krediten saß. Die Bank wurde 2012 verstaatlicht und mit Finanzspritzen von 22 Milliarden Euro vor dem Zusammenbruch gerettet.
Soweit Oliver Neuroth zur neuen Großbank CaixaBank, die ja den Startschuss geben könnte für eine große Konsolidierungswelle in Europa. Ja, die ja schon lange vorhergesagt wird. Frage an Volker Hirt im Frankfurter Börsensaal: Wie wird das denn bei Ihnen gesehen?
Irgendwie eine logische Konsequenz, sagt man hier. Es muss so geschehen, dass man sich zusammentut, in die Rückstellungen für die Corona-Krise anhalten, niedrige Leitzinsen, das belastet eben die Geldhäuser, auch die deutschen Banken. Allzu große Kursausschläge hat es bei den spanischen Banken jetzt nicht gegeben, aber die Aktie der Deutschen Bank zeigt Reaktion, verliert heute 1,3%, die Commerzbank im MDAX sogar 2,6%.
Ja, dann gibt es heute noch Übernahmefantasie im DAX um den Kunststoffhersteller Covestro.
Das New Yorker Private Equity House Apollo denkt über eine Übernahme des DAX-Konzerns nach. So steht es in einem Medienbericht. Das regt natürlich die Fantasie der Anleger an. Covestro stellt Kunststoffe her, sind bisher gut durch die Krise gekommen. Heute gibt es einen Kurssprung von 7,7%. Damit sind sie Spitzenreiter im DAX. Und der Börsenwert des Unternehmens hat jetzt auch wieder Vorjahresniveau eingenommen.
Der Fall Grenke, der hat ja in dieser Woche für heftige Kursausschläge gesorgt. Management und Aufsichtsrat des Leasingunternehmens versuchen nun offensiv, die Vorwürfe des britischen Investors Pering zu entkräften, für mehr Transparenz zu sorgen. Das soll es heute Nachmittag auch eine Telefonkonferenz geben. Und gestern hat Firmengründer Wolfgang Grenke das auch schon versucht, für mehr Transparenz zu sorgen. Konnte er denn die Wogen etwas glätten an der Börse?
Ich würde sagen, glätten ist ein ganz guter Ausdruck, aber so richtig ruhiges Fahrwasser gibt es noch nicht für die Aktie. Das war ganz komisch. Heute Morgen gab es kaum Kursausschläge. Da hatte man so das Gefühl, man will erstmal diese Investorenkonferenz abwarten. Aber jetzt bewegt sich doch sehr viel. Grenke verliert immer mehr. Wir sind momentan bei einem Abschlag von über 5,7%. Damit der größte Verlierer im MDAX. Ich habe gesprochen mit Klaus Nieding von der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz und habe ihn eingangs gefragt, ob er glaubt, dass das sozusagen, dieser Fall Grenke, ein Wirecard 2.0 werden könnte.
Vor Wirecard hätte ich gesagt nein. Nach den Wirecard-Erfahrungen sage ich, das muss man erstmal genau untersuchen. Er unterscheidet sich insofern von Wirecard, als es sich hier nicht um irgendwelche Konten auf den Philippinen oder in Singapur dreht, sondern wir haben ja ein festes Konto offensichtlich bei der Bundesbank und da sollen ja knapp 800 Millionen Euro liegen. Was ich nicht verstehen kann, ist, wie man als Unternehmen, was dermaßen unter Beschuss ist, nicht einfach eine entsprechende Bestätigung der Bundesbank auf den Tisch legt. Die ist doch innerhalb von einer Stunde zu kriegen.
Die Bundesbank selber sagt, zu einzelnen Konten sagen wir nichts. Die Vorwürfe ähneln sich auf jeden Fall. Ausgewiesene liquide Mittel soll es nicht geben. Und auch der Mann, der die Vorwürfe gemacht hat, ist der gleiche über Wirecard, Fraser Perring von der Analysefirma Visera Research. Der verfasst ein 60-Seiten-Papier gespickt mit Vorwürfen gegen ein deutsches Unternehmen. Wieso brauchen wir hier bei DAX und MDAX-Unternehmen einen britischen Shortseller, um mögliche Machenschaften aufzudecken?
Aus meiner Sicht brauchen wir keinen britischen Shortseller, der die Dinge aufdeckt. Dazu sind deutsche Behörden in der Lage und auch ermächtigt und müssen nur ihr Instrumentarium nutzen. Auf der anderen Seite, Shortseller haben für mich am Kapitalmarkt die gleiche Funktion wie Aasfresser in der freien Natur. Das heißt, sie sind durchaus in der Lage, den Finger in die richtige Wunde zu legen und für Sauberkeit zu sorgen.
Wolfgang Grenke ist der Firmengründer. Er operiert mit einem Franchise-System, das ermöglicht, damit anderen Unternehmen Geschäfte in seinem Bereich Leasing aufzubauen. Nun soll er an dem ein oder anderen Unternehmen auch selber beteiligt sein. Er sitzt aber auch selber im Aufsichtsrat, beaufsichtigt also sich in einigen Unternehmensbereichen quasi selber. Ist das sauber?
Das hat für sich genommen natürlich irgendwo ein Geschmäckle. Man fängt schon an, darüber nachzudenken, ob das alles mit ordentlichen Mitteln abgelaufen ist, mit ordentlichen Dingen abgelaufen ist. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir haben klare gesetzliche, rechtliche Vorgaben, die a, solche Dinge, ich sage jetzt mal, erlauben und zulassen, die aber b, auch entsprechende Kontrollen fordern. Das heißt, der Abschlussprüfer ist hier natürlich gefordert, zu prüfen, ob die Geschäfte einem Fremdvergleich standhalten. Das heißt, ob hier mit Marktpreisen gearbeitet worden ist, mit korrekten Marktpreisen gearbeitet worden ist. Und als Aufsichtsrat hat er auch entsprechende Vorschriften einzuhalten. Wenn das alles sauber umgesetzt wird, das Regelwerk eingehalten wird, und da sind wir wieder bei Wirecard, das hätte dort auch gemacht werden müssen, dann kann eigentlich nichts passieren.
Was erwarten Sie von der heutigen Investorenkonferenz?
Nun, ich kann nicht verstehen, dass ein Unternehmen, was derart unter Beschuss ist, so lange braucht, um zu reagieren. Es kann doch nicht sein, dass ich einen dramatischen Kursverlust hinnehme, dass ich massiv unter Beschuss genommen werde von Shortsellern, dann, ich sag mal, relativ lange brauche, um mit einer eigenen Pressemeldung rauszukommen. Die kommt erst nach Handelsschluss. Und dann sind da so Formulierungen drin wie, einige der im Bericht enthaltenen Unterstellungen sind falsch. Da frage ich natürlich sofort als Jurist, welche der Unterstellungen sind dann möglicherweise richtig. Und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass nach all den Themen, die wir mit Shortsellern hatten, das ist ja nicht der erste Fall und Wirecard war ja auch nicht der erste Fall, dass Unternehmen keinen Krisenplan in der Schublade haben, der dann gezogen wird in einem solchen Fall, um dann genau die Dinge minutiös ablaufen zu lassen. Das kann ich überhaupt nicht verstehen.
Das war das Gespräch mit Klaus Nieding von der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz.
Ja, und zweistellige Kursausschläge gibt es ja heute auch, dieses Mal bei MAN, und zwar nach unten. Was ist denn da los?
Anders als geplant soll MAN nun doch nicht in diesem Jahr von der Börse genommen werden und die Anleger treten die Flucht an. Die Aktien von MAN brechen um 17% ein.
Dann schauen wir noch auf den Euro. Wie hält der sich?
Der Euro, der ist unverändert bei 1,1844 $. Gold hat sich ein bisschen erholt. Die Feinunze kostet 1.650 Euro.
Volker Hirt war das. Vielen Dank für diese Börseninformation nach Frankfurt. Wie kann man mit einem Milliardenverlust und Spardruck dennoch ein attraktiver Arbeitgeber bleiben? Die Deutsche Bahn braucht dringend Personal, will also tausende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellen in den kommenden Jahren, hat dafür aber eigentlich kein Geld. Für die Bahn waren die Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft EVG also ein Spagat. Und nach langem Hin und Her steht nun aber das Corona-Tarifpaket mitsamt einer, wenn auch nur moderaten Lohnerhöhung. Sebastian Engelbrecht dazu.
Für die Beschäftigten bei der Deutschen Bahn steigen die Löhne um 1,5%, allerdings erst zum 1. Januar 2022. Der neue Tarifvertrag gilt aber schon von März nächsten Jahres an bis Februar 2023. Im Gegenzug zu diesem moderaten Anstieg schließt die Bahn betriebsbedingte Kündigungen aus. Darüber hinaus sagt sie sogar zu, in den nächsten beiden Jahren jeweils mindestens 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu einzustellen, darunter 4.400 Auszubildende. Der amtierende Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG, Klaus-Dieter Hommel, ist zufrieden mit dem Verhandlungsergebnis.
Wir haben mehr Geld, wir haben keine Kündigungen, wir haben keine Kurzarbeit, wir haben mehr Mitarbeiter, wir haben mehr Auszubildende. Jetzt könnte ich sagen, was will man eigentlich mehr? Es geht darum, nicht mehr zu wollen. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung in schwierigen Zeiten.
Schon Anfang September hatten sich EVG und Deutsche Bahn auf Eckpunkte eines Tarifpakets geeinigt. Aber es gab Kritik in den Tarifkommissionen der Gewerkschaft. Deshalb pochte die EVG auf konkrete Zusagen bei den Einstellungen in den nächsten Jahren. Auch wollte die Gewerkschaft den Lohnanstieg genau beziffern und nicht an die Inflationsrate binden. Die wichtigsten Gewinne auf den letzten Metern der Verhandlungen erzielten also die Gewerkschaft und ihr Vorsitzender Hommel.
Er gibt dem Unternehmen Sicherheit, aber er gibt auch Unsicherheit. Er gibt den Beschäftigten Sicherheit, weil sie wissen, sie werden weiter eine gute Bezahlung haben und sie werden weiter sichere Arbeitsplätze haben.
Der Personalvorstand der Bahn, Martin Seiler, lobte die insgesamt moderate Verhandlungsstrategie der größten Gewerkschaft von Bahnbeschäftigten, der EVG.
Das sind Elemente, wo es uns darauf ankommt, dass wir auf der einen Seite durch einen moderaten Tarifabschluss einen Beitrag leisten zur Bewältigung der Krise und gleichzeitig Zukunftsthemen im Blick haben, wie zum Beispiel Einstellen, Qualifizieren und die Mobilität unserer Beschäftigten.
Schon Ende Mai hatten Bund, Bahn, Konzernbetriebsrat und EVG ein sogenanntes Bündnis für unsere Bahn geschlossen, um das Unternehmen durch die Corona-Krise zu führen. Das Tarifpaket sei ein Ergebnis dieses Bündnisses, betonte Seiler.
Das ist nur möglich gewesen, weil wir uns gemeinsam auf den Weg gemacht haben. Die EVG, das Bundesministerium Verkehrs und Infrastruktur und auch der Konzernbetriebsrat ein Bündnis für unsere Bahn geschlossen. Und das will ich ausdrücklich sagen, hier hat die EVG gemeinsam mit uns Verantwortung übernommen. Und das ist beispielhaft für Deutschland, ist beispielhaft, wie wir auch nach vorne raus tatsächlich aus der Krise heraus gestärkt hervorgehen können.
Der Tarifabschluss gilt für alle Beschäftigten bei der Deutschen Bahn, die Mitglieder in der EVG sind, auch für die Lokführer und Zugbegleiter. Er gilt nicht für die Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Die GDL lehnt Verhandlungen für einen gesonderten Sanierungstarifvertrag ab und ist auch am Bündnis für unsere Bahn nicht beteiligt.
Sebastian Engelbrecht über die Tarifeinigung zwischen der EVG und der Bahn. Und davon ist man bei der Deutschen Post noch weit entfernt. Da gab es heute nämlich wieder Warnstreiks. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Jessica Sturmberg.
Es könnte bei Kunden heute zu verzögerten Zustellungen kommen. Laut Gewerkschaft Verdi gab es am Morgen an verschiedenen Standorten im gesamten Bundesgebiet Warnstreiks vor der nächsten Verhandlungsrunde. In den Runden zuvor seien sich die Tarifpartner keinen Millimeter näher gekommen, erklärte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin Andrea Kotschisch. Verdi fordert für die rund 140.000 Tarifbeschäftigten eine Lohnerhöhung von 5,5% bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Außerdem sollen die Ausbildungsvergütungen für jedes Ausbildungsjahr monatlich um 90 Euro erhöht werden. Die Post hat bisher noch kein Angebot vorgelegt. Im Poker um die Zukunft der populären Video-App TikTok in den USA hat Präsident Donald Trump eine rasche Entscheidung angekündigt. Die US-Regierung sprach mit dem Softwarekonzern Oracle und dem Supermarktriesen Walmart, die beide bei TikTok einsteigen wollen. Trump brachte überraschend auch nochmal Microsoft ins Gespräch. Der Konzern hatte über einen Kauf des TikTok-Geschäfts in den USA und anderen Ländern verhandelt, teilte vor wenigen Tagen aber mit, dass sein Angebot vom chinesischen TikTok-Besitzer ByteDance abgelehnt worden sei. Dabei geht es auch um die Frage, ob der über Jahre entwickelte Software-Algorithmus mitverkauft wird. Der entscheidet zum Beispiel darüber, welche Videos einem Nutzer als nächstes vorgeschlagen werden. Der Bundestag hat heute ein umfangreiches Gesetzespaket beschlossen, mit dem vor allem die Krankenhäuser in der Corona-Pandemie unterstützt werden sollen. Sie erhalten einen Zuschuss von 3 Milliarden Euro, um die Digitalisierung voranzubringen und Notfallpatienten besser versorgen zu können. Auch die Länder, die eigentlich für die Finanzierung zuständig sind, geben noch mehr als 1 Milliarde. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird das zusammen
die größte Summe sein, die jemals in Krankenhäuser investiert wurde. 2021 wird so viel in Krankenhäuser in Deutschland investiert wie nie zuvor.
Die Oppositionsparteien kritisierten das Gesetz, Grüne und Linke enthielten sich, weil nötige Strukturreformen nicht angegangen würden. Die AfD stimmte dagegen und ist für ein komplett anderes Vergütungssystem. Die FDP stimmte zwar zu, monierte zugleich, dass die Modernisierung zu spät komme. Zum Gesetzespaket gehört auch eine Sonderprämie für besonders belastete Beschäftigte in den Kliniken sowie zusätzliche Unterstützung für Eltern kranker Kinder.
Jessica Sturmberg, vielen Dank. Im beschaulichen Grünhainichen im Erzgebirge entstehen nicht nur die bekannten kleinen Weihnachtsengel aus Holz, sondern auch Hochsicherheitszaunanlagen, Schutzvorrichtungen für Botschaften oder Poller, die der Terrorabwehr dienen sollen. Recht martialische Produkte können das sein, in denen immer mehr Computertechnologie verbaut wird, berichtet Iris Milde, die das Unternehmen Zabak für uns besucht hat für unser heutiges Firmenporträt.
Ein LKW rast mit fast 50 Kilometern pro Stunde auf einen dicken roten Poller zu. Die Front und der Unterboden des Fahrzeugs zerbersten, der Poller bleibt unversehrt. Crashtest bestanden. Solche Szenen hat Michael Simon in seinem Berufsleben viele erlebt. Simon ist Geschäftsführer von Zabak Security Engineering in Grünhainichen im Erzgebirge. Was 1990 in einer Garage begann, ist heute ein weltweit operierender Produzent für Hochsicherheitsanlagen.
Bei Flughäfen, bei Elektrowerken, jetzt sind Datensender sehr angesagt, wo also viele Daten sozusagen gespeichert und umgeschlagen werden. Strafvollzug oder Justizeinrichtungen, überhaupt Polizeieinrichtungen, Militäreinrichtungen, aber auch viele Bereiche in der Wirtschaft, wo es also um sensible Forschungsdaten geht, die geschützt werden müssen, bis hin zu großen Chemieunternehmen.
Angefangen hat der studierte Maschinenbauer Simon 1990 zusammen mit zwei Partnern mit dem Bau von Zäunen und Toren.
Mit eigentlich ganz wenig Werkzeug, aber mit ganz vielen Ideen.
5 Jahre später stand im Gewerbegebiet von Grünhainichen die erste Produktionshalle. Inzwischen sind es 6 Werkhallen und 1 Verwaltungsgebäude. Michael Simon betritt die Pulverbeschichterei. Am Eingang sind 2 Mitarbeiter damit beschäftigt, ein etwa 10 Meter langes grünes Tor mit einem Kran auf einen Rollwagen zu hieven.
Also hier werden gerade Tore verladen, die sind jetzt sozusagen fertig gepulvert und aus dem Bereich gehen sie jetzt in den Bereich der Montage und hier werden also dann alle Zusatzbauteile angebaut und das Tor wird sozusagen zum Test fertig gemacht.
Zur Produktpalette gehören Tore, Zäune, Drehkreuze, Poller und Schranken, ausgestattet mit allerlei technischen Raffinessen, zum Beispiel der Nummernschilderkennung.
Das Tor bekommt den Impuls zum Öffnen, weil die Kamera hat das Nummernschild gelesen, hat das Gesicht des Fahrers gescannt, hat auch diese Person als zugangsberechtigt erkannt. Derjenige fährt in eine Sicherheitsschleuse ein. Das Tor schließt sich wieder. Es gibt eine weitere Untersuchung des Fahrzeuges. Und dann erst darf der Berechtigte einfahren.
Künstliche Intelligenz spiele eine immer größere Rolle, sagt Simon. Die Steuerung per App sei möglich oder auch die Anpassung an Extremtemperaturen.
Wenn wir zum Beispiel jetzt nach Skandinavien liefern, dort geht es also darum, dass wir natürlich auch Temperaturen um die 40 Grad minus haben. Sprich, es wird eine Heizung eingebaut. Das Gleiche, wenn wir nach Middle East liefern und wir haben dort 40 Grad plus, dort geht es also darum, Kühlungselemente einzubauen, dass die Elektronik nicht überhitzt.
In 28 Ländern hat Zabak bereits Anlagen geliefert. Von der Gefahrenanalyse über die Planung, die Fertigung, den Einbau bis hin zur Wartung liegt alles in einer Hand.
Das ist eine Steuerung für ein Drehkreuz und wenn ich das fertig habe, wird es in das Gestell eingebaut.
Routiniert befestigt der gelernte Schlosser Peter Einenkel ein paar Kabel auf einer Metallplatte und hebt diese dann mit dem Kran auf das Drehkreuzgestell. Zabak fertigt solche Schleusen für Menschen und für Fahrräder.
Größtenteils sind es also Zugangsanlagen für Werksgelände, für Freibäder, für Kultureinrichtungen, also dort, wo Besucherströme gelenkt werden sollen.
112 Mitarbeiter arbeiten derzeit bei Zabak. Da diese fast jedes Teil der hochkomplexen Anlagen auf dem Firmengelände selbst anfertigen, braucht es viele Spezialisten. Michael Simon und sein Sohn, mit dem er die Firma inzwischen gemeinsam leitet, legen deshalb großen Wert darauf, dass im Unternehmen selbst ausgebildet wird. Sowohl Azubis als auch angehende Ingenieure, die ein duales Studium absolvieren. Leider sei es nicht leicht, neues Personal zu gewinnen, sagt Michael Simon.
Sachsen ist ja so ein Stück weit das Baden-Württemberg des Ostens. Und wir haben mittlerweile hier so viel Industrie, wir haben ein Überangebot an Arbeitsplätzen.
Um neue Mitarbeiter in das entlegene Grünhainichen zu locken, hat der Unternehmer schon vor vielen Jahren eine Charmoffensive gestartet.
Wir machen Azubi-Frühstück, wir nehmen also jeden Geburtstag zum Anlass, persönlich den Mitarbeitern zu gratulieren. Wir haben Schulanfang, Kindtaufe, Jugendweihe, das sind also alles Anlässe, wo wir uns als Firma bei den Mitarbeitern mit Geschenken bedanken und sozusagen so ein familiäres Gefühl erzeugen wollen.
Sicherheitsanlagen sind nicht zuletzt seit den Terrorangriffen von 2001 in New York immer gefragter. Seit der Gründung von Zabak sind die Umsätze stetig gestiegen.
Die Umsatzzahl ist so um die 10 Millionen. Bei Corona wissen wir natürlich nicht, wo es hingeht. Wir hatten einen Rückgang von 30%. Und grundsätzlich geht es ja bei uns darum, dass die Aufträge als solche vorhanden waren. Es lag einfach daran, dass die Entscheider kaum noch erreichbar waren.
Simon blickt äußerst optimistisch in die Zukunft.
Wir wollen Zabak 4.0 prägen. Bedeutet natürlich nochmal eine Erweiterung der Produktionsfläche um ca. 2000 Quadratmeter. Was aber wichtiger ist dafür, wir werden immer mehr auch in das ingenieurtechnische Wissen investieren.
Denn keine Katalogprodukte, sondern das Tüfteln an möglichst kniffligen Aufgaben, das sei das Erfolgsrezept von Zabak.
Über das Unternehmen Zabak war das ein Porträt von Iris Milde. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau, darin die vom Bundestag beschlossenen Gesetze zum Klima- und Umweltschutz, zunächst aber zu den Beschlüssen der amerikanischen Notenbank Fed.
Früher als gedacht habe die US-Notenbank Details zu ihrer neuen Strategie veröffentlicht, notiert das Handelsblatt. Fed-Chef Powell will damit unnötige Spekulationen vermeiden und deutlich signalisieren, dass die Währungshüter weiterhin alles für eine wirtschaftliche Erholung tun werden. Unmissverständlich ist damit die Niedrigzinsphase zementiert, die sicher bis 2023 und wohl noch länger anhalten wird. Die Fed will nicht mit möglicherweise voreiligen Zinserhöhungen den Aufschwung kaputt machen. Doch auch mit der neuen Strategie wird klar, dass die Fed nur begrenzten Spielraum hat. Die britische Notenbank, heißt es in der Börsenzeitung, habe ihre Geldpolitik bestätigt und weitere Lockerungen in Aussicht gestellt. Damit hat sie ihr Zinspulver trocken gehalten. Volkswirte hatten damit gerechnet, doch die Märkte waren enttäuscht und straften das Pfund ab. Dass die Unsicherheit beim Pfund besonders groß ist, liegt, wenig überraschend, am Brexit-Thema. Da sich die Beziehungen zwischen London und der EU verhärtet haben, droht ein Ausscheiden ohne ein Handelsabkommen. Auch aus Sicht der Bank of England ist das die Hauptgefahr, die dazu führt, dass die Bank verstärkt über negative Zinsen nachdenkt. Für keinen großen Wurf hält die Heilbronner Stimme das vom Bundestag beschlossene Verbot bestimmter Einwegprodukte aus Plastik und die Beteiligung der Hersteller an den Reinigungskosten der Kommunen. Es sind vielmehr weitere Trippelschritte Richtung Nachhaltigkeit, die zum Großteil vorher auf EU-Ebene beschlossen worden waren. Einige der Beschlüsse sind derart unkonkret, dass völlig unklar ist, ob sie ihre segensreiche Wirkung in der Praxis tatsächlich entfalten. Viel wichtiger wäre, dass Deutschland und die EU endlich ernst machen mit dem Recycling. Nicht mehr als Kosmetik seien die Äußerungen bei der Kfz-Steuer, meint der Tagesspiegel aus Berlin. Der Klimaaufschlag ist so gering, dass für die breite Masse der Autos lediglich 2 bis 23 Euro mehr pro Jahr fällig werden. Selbst beim übergroßen SUV wird die Steuer nur um knapp 42 Euro steigen. Gerade jetzt, wo die EU die Klimaziele zu Recht nach oben gesetzt hat, passt die Alibi-Politik der Koalition weniger denn je in die Zeit.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Vom Blumenwurf zum linken Parteivorsitz, ein Porträt von Susanne Hennig-Welso, können Sie gleich hören in Deutschland, hier nach den Nachrichten mit Antran am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.